Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus, mit Fleischmütze und erstmals mit Cap. Pit Gottschalk, was ist da los?
Ja, erstens, heute ist es Bad Hair Day, aber das ist nicht der Grund, warum ich meine Kappe heute trage. Also wer uns auch auf YouTube sehen möchte und sieht, welche Kappe ich trage, aus welcher Stadt, der wird sich wundern. Aber die habe ich natürlich zu Ehren unseres Gastes angezogen, ja. Denn dieser Gast, ich war derjenige, der ihn zum allerersten Mal in den Doppelpass eingeladen hat. Das hatte ziemlich für Rumoren gesorgt, weil er der erste Gast war im Doppelpass nach über 25 Jahren, der mit einer Kappe in der Runde saß. Mit einer Kappe. Ich weiß noch, wie Rainer Kallmund mir im Ohr hing. Junge, das kannst du doch nicht machen, deine jungen Hinsätze mit einer Kappe dann. Ne? Das ist ja eine seriöse Sendung. Ja, hat auch für große Diskussionen dann bei Twitter gesorgt, heute ja X, dass er eine Kappe getragen hat. Aber ich finde, die Kappe gehört zu ihm wie Eintracht Frankfurt. Deswegen freue ich mich und habe ihm nur zu Ehren diese Kappe angezogen, dass er heute hier zu Gast ist.
Basti Red, Podcaster, Moderator und Eintracht-Fan. Basti, herzlich willkommen.
Gute und Grüße. Und das ist natürlich eine Riesenehre für mich, Pitt, ja, dass du nur wegen mir eine Kappe anhast.
Ist die eigentlich bei dir festgewachsen oder festgetackert, damit du damit auch schlafen gehen kannst?
Nee, ich habe so viele verschiedene, das würde sich nicht lohnen.
Ist das etwas, was aus deiner Jugendzeit kommt oder schämst du dich für deine Haarpracht?
Nee, tatsächlich schäme ich mich nicht für meine Haarpracht. Wir haben sogar mal die ein oder andere Folge Fußball 2000 beim Friseur gemacht, da konnte ich keine Kappe anziehen. Es geht noch einigermaßen, ehrlich gesagt hat sich das irgendwann eingeschlichen und das war so eine gewisse Faulheit. Also bei mir ist nicht nur einmal die Woche Bad Hair Day, sondern immer. Und irgendwann habe ich einfach die Komfortabilität, die es hat, einfach in Kauf genommen und zu sagen, ey, morgens keine Gedanken machen, keine Produkte, pam, föhnen hier, föhnen da, zack.
Und als du dann im Doppelpass gesessen hast, hat da niemand geschimpft, dass du mit Kappe da gesessen hast? Hast du da auch solche Resonanz bekommen?
Es war tatsächlich kaum auszuhalten. Beim ersten Mal Doppelpass habe ich gedacht, gut, die Reaktionen werden aufgrund meiner Sprache, aufgrund der Dinge, die ich da sage, kommen. Aber nein, es hat ausgereicht, dass ich dort mit Kappe gesessen habe, um sehr, sehr viele wütende Nachrichten zu bekommen, was ich mir dann erlauben würde, in geschlossenen Räumen eine Kopfbedeckung zu tragen. Aber vielleicht war ich auch ein bisschen Vorreiter auch für Markus Bobbel, der das ja auch macht.
Absolut. Er kommt ja auch mit einer, ja, Kippe kann man sagen, mit einer besonderen Form der Mütze. Ich finde, man sollte immer gut behütet sein, wenn man im Doppelpass sitzt. Insofern hast du alles richtig gemacht. Ja.
Aber wenn du über deine Haarpracht meckerst, beziehungsweise damit Probleme hast, dann ist das Leiden auf sehr hohem Niveau. Apropos Leiden, wie sehr leidest du denn eigentlich mit deinem ehemaligen Lieblingstrainer, mit Niko Kovac bei Borussia Dortmund?
Ob's Leiden ist, weiß ich nicht. Verfolge es natürlich. Die Zeit ist jetzt auch ein bisschen länger her. Also wir haben ja jetzt nach diesem Abgang, den es da gab, da gab es ja ein bisschen Stress, aber eigentlich hat man in Frankfurt ein sehr gutes Verhältnis zu Niko Kovac. Der ist auch oft auf der Tribüne zu sehen bei internationalen Spielen. Also ich würde es als freundschaftliches Verhältnis bezeichnen. Ja, und dann gucken wir mal, was er so macht. Aber ich glaube, meine Trainer-Emotionen für Niko Kovac sind spätestens dann ein bisschen weg gewesen, als er beim VfL Wolfsburg gearbeitet hat. Also von daher... Borussia Dortmund beobachte ich ein bisschen mit, ich gebe es zu, ein bisschen Amüsement, aber auch gewissen Fragezeichen. Und ich glaube, Niko Kovac ist da ein weiterer Faktor von vielen. Aber da liegt nicht mein Hauptlicht bei Borussia Dortmund drauf.
Aber als er damals Trainer bei Eintracht Frankfurt wurde, hat er ja auch eine tote Mannschaft wiederbelebt. So ähnlich ist ja seine Aufgabe auch bei Borussia Dortmund. Da ist nicht mehr viel rauszuholen manchmal. Schafft er das? Bist du zuversichtlich? Du kennst seine Methoden.
Das kann ich dir nicht beantworten, ehrlich gesagt, weil bei der Eintracht war es trotzdem eine andere Situation. Also die Erwartungen waren, glaube ich, geringer. Du hast einen Abstiegskandidaten übernommen, hast den einen oder anderen kreativen Transfer gemacht, den Borussia Dortmund, glaube ich, so nicht machen kann. Also ich glaube, das Geschrei wäre groß, wenn der Kevin Prinz Boateng zu Borussia Dortmund jetzt holen würde. Es war eine andere Zeit. Es ist halt auch dann ein anderer Fußball, den du spielen lassen kannst, wenn du so ein bisschen diese Underdog-Rolle hast. Also es ist ja nicht so, dass die Eintracht damals ein Spitzenteam war, als er hergekommen ist. Deswegen, ich schätze die Aufgabe dort anders ein. Und ich glaube, dass bei Borussia Dortmund das Projekt länger ausgelegt ist. Deswegen bin ich gespannt, ob sie Geduld mit ihm haben, ob sie jetzt wirklich vorhaben, Kovac das Vertrauen zu geben und zu sagen, ey, du kriegst von uns 1,5 Jahre, 2, 3 Transferphasen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Weil das wirkte ja nicht so. Also ich glaube, das erste Angebot war irgendwie, hier kannst du ein bisschen Ordnung hier reinbringen für 6 Monate. So einen kleinen Udo Lattek-Leitjob, das wollte er nicht. Dann haben sie sich breitschlagen lassen, 1,5 Jahre ihm zu geben, aber das wirkt nicht so auf mich, als wenn Borussia Dortmund das unfassbarste Vertrauen in sich selber und in Niko Kovac hat. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das ausgeht, wie der Österreicher sagt.
Eintracht Frankfurt steht da, wo Borussia Dortmund gerne wäre, nämlich auf Platz 3. Borussia Dortmund immer noch 11. Wunderst du dich manchmal auch darüber, wie gut Eintracht diese Saison spielt?
Ja, tatsächlich. Also gerade was den Tabellenplatz betrifft, wundere ich mich immer wieder. Und die Punktzahl, die Eintracht schon zu diesem Zeitpunkt hat. Also das ist außergewöhnlich tatsächlich. Und umso beeindruckender, weil man ja mit so leichten Fragezeichen, ich glaube, ich war ja sogar hier bei euch zu Gast mal Richtung Sommer und konnte die Frage nach Niko Kovac, nicht nach Niko Kovac, nach Dino Topmöller, ja, nicht vollends beantworten. So die ganze letzte Saison, man wusste nicht genau, wo geht's hin. Und ja, die Eintracht hat, was das betrifft, alles richtig gemacht und steht jetzt auf Platz 3, was sehr, sehr beeindruckend ist tatsächlich. Gerade wenn man überlegt, dass wir ja eigentlich immer in so einem 6-monatigen Durchbruchdurchlauf sind. Also Dino Topmöller ist jetzt 1,5 Jahre hier und hat es noch nie irgendwie so hinbekommen oder beziehungsweise es wurde ihm nie die Situation gegeben, dass er quasi mal so eine Mannschaft rausbilden kann, weil sobald das der Fall ist, ist irgendjemand weg. Also der ist hier.
Stichwort Marmouche, ne?
Genau, ja, aber auch Moani. Also ich glaube, dass Dino Topmöller das erste Halbjahr hier wurde ihm ja so ein bisschen geklaut, in Anführungszeichen, durch diese Managemententscheidung, weil dann sein bester Stürmer einfach weg war ohne Ersatz. Dann nimmt er das an, macht das richtig gut, spielt eine einigermaßen gute Saison, kommt irgendwie auf Platz 6, was sehr beeindruckend war durch diese Umstände. Dann bastelt er sich eine geile Mannschaft, die in der Hinrunde wirklich unglaublich begeistert, allen voran, dann erwähnt er Omar Marmouche. Ja, und dann wird er im Winter wieder weggerissen und jetzt muss er gerade im Sturm wieder von vorne anfangen. Also eins kann man, glaube ich, Dino Topmöller nicht nachsagen, dass er es leicht hat in seinem, ich nenne es mal, Spotlight-Trainerdebüt.
Höre ich da ein bisschen Kritik am Sportchef Markus Krösche heraus?
Nee, überhaupt nicht, weil am Ende, wenn Krösche das nicht macht und Marmouche verletzt sich nach 3 Spielen in der Rückrunde, dann schreien auch alle, ey, wie konntest du das Angebot ablehnen? Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Los, was ein Verein wie die Eintracht gerade hat, die ja in dieser Schwellphase sind von Mittelfeldverein, der ab und zu mal Richtung Europa schielt, zu einem Verein, der sich vielleicht konstant für Europa qualifizieren will. Gerade in dieser Gemengelage Bundesliga, wo so gefühlt die ersten 3, 4 Plätze eh schon belegt sind und du dann auf diese Freak-Einnahmen, will ich sie mal nennen, angewiesen bist. Also von daher.
Freak-Einnahmen, habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Was ist das denn, bitteschön?
Ich glaube, 80 Millionen in der Winterpause zu bekommen, damit hat selbst die Eintracht nicht gerechnet. Also das ist, glaube ich, schon eine außerplanmäßige Einnahme. Und 100 Millionen Euro für einen Stürmer, den du ablösefrei holst, würde ich auch wirklich als Freak-Einnahme abheften wollen. Weil ich glaube nicht, dass das in irgendwelchen Businessplänen stand, die Eintracht aufgemacht hat. Natürlich planst du, einen Spieler für 10, 15, 20 zu kaufen, um ihn dann vielleicht für 40 weiter zu verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass man sagt, ah ja gut, lass mal 2 ablösefreie Spieler holen und lass sie insgesamt für fast 200 Millionen Euro verkaufen. Also das ist ja außerplanmäßig und auch für Dino Topmöller.
An der Tabellensituation hat sich ja durch den Abgang von Marmouche nicht viel verändert. Wie hat sich sonst aus deiner Sicht dieser Abgang jetzt bemerkbar gemacht bei der Eintracht?
Der hat sich bemerkbar gemacht, dass die Eintracht nicht mit mehr Schmackes in dieses Fenster reingegangen ist, was die Clubs, die eigentlich die Champions League belegen, ihr gerade lassen. Du hattest jetzt mit Hoffenheim, Wolfsburg und Gladbach 3 Spiele, wo du nicht weit weg warst, die Spiele zu gewinnen, wo vielleicht genau dieser X-Faktor Marmouche gefehlt hat. Und dann hättest du jetzt nicht 5, sondern 10 Punkte Vorsprung oder so auf Nicht-Champions-League-Plätze. Das heißt, da ist eine kleine Chance liegen gelassen worden. Und das hat mit Sicherheit mit dem Marmouche-Verkauf zu tun, weil du schon gemerkt hast, das Spiel ändert sich. Das war im ersten Spiel ohne Marmouche vielleicht noch so eine Sondersituation. Er war noch im Stadion. Das war eine aufgeheizte Stimmung. Es war Borussia Dortmund zu Hause. Es war Flutlichtspiel. Da konnte Ansgar Knauf das noch auffangen. Aber dann, als der Alltag eingetreten ist, hast du schon gemerkt, was Marmouche diesem Spiel gegeben hat. Und das kannst du ja an nackten Zahlen ablesen. Das sind 34 Scorerpunkte insgesamt in allen Pflichtspielen, die dir im Winter rausgerissen werden. dann kommen zwei neue, die dir nicht sofort helfen können. Und selbst wenn sie topfit gewesen wären, wird das immer dauern, bis du da neue Liga, neue Mannschaft, neue Abläufe, neues System. Das merkst du. Du merkst das. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, wo ich sage, oh Gott, ich will Alarm schlagen. Aber es ist halt genau dieser, ja, es ist einfach das, was du jetzt wieder machen musst. So, du musst jetzt an gewissen Stellen wieder von vorne anfangen. Und da musst du halt auch wirklich den inneren Schweinehund, glaube ich, ein bisschen überwinden.
Du hast den Punktestand angesprochen. Ich will den gerne mal rekapitulieren. 42 Punkte hat Eintracht Frankfurt nach 22 Spieltagen. Damit 5 Punkte hinter Bayer Leverkusen auf Platz 2. Und immerhin schon 13 Punkte zu Bayern München, dem Tabellenführer, dem nächsten Gegner, auswärts. Kühne These mit Marmoush, wäre der Abstand kleiner.
Die ist, glaube ich, nicht so kühn. Das unterschreibe ich dir 1:1.
Dann wäre Eintracht Frankfurt ein Bayernjäger.
Ja, vielleicht.
Mhm.
Ich meine, wir machen uns einen Scherz hier da draußen in Frankfurt, dass wir immer mal singen, Deutscher Meister wird nur die SG. Das hat nicht wirklich jemand irgendwie im System. Und wenn ich es positiv betrachten will, ist das, glaube ich, sogar gut für mein Nervenkostüm und für mein Schlafkonto. Weil wenn die Eintracht, wenn ich jetzt jeden Tag eine Tabelle sehen müsste, wo die Eintracht 3-4 Punkte hinter Bayern ist, ich weiß nicht, ob ich das so gut aushalten könnte, weil dann erwischt man sich ja dann doch dabei, dass man dann so ein bisschen verrückt wird. Aber ja, du hast recht, die Eintracht hätte meiner Meinung nach, und das ist, glaube ich, auch nicht so abwegig, mehr Punkte mit Mammut.
Wie schläft man denn vor so einem Bayern-Spiel? Sagt man, naja, man kann da sowieso nicht holen, jeden Punkt, den wir holen, ist ein Extrapunkt? Oder sagt man, nee, wir sind jetzt so weit, wir wollen hier auch mal zeigen, dass wir am Denkmal rütteln. Das Denkmal heißt FC Bayern.
Also ich glaube, ich war noch nie so entspannt vor einem Bayern-Spiel. Natürlich hast du immer diese Spiele, das ist gerade der FC Bayern, und dann hast du irgendwie die Hoffnung, dass so eine Überraschung kommt, und die kann auch jetzt kommen. Aber ich persönlich als Fan, das gilt nur für mich, habe jetzt ehrlich gesagt, weiß ich, wie weit ich hier frei reden kann, aber ich habe meinen Fokus...
Immer frei. Okay, jeder kann frei reden. Wir sind nicht im Doppelpass.
Ich habe jetzt diese, ich habe es bei Fußball 2000 so genannt, ich habe diese Saison meinen Fokus selber für mich emotional auf die Wix-Spiele gelegt. So.
Freak-Einnahmen, Wix-Spiele, also wir werden das Fußball-Vokabular bei FIFA Pitch deutlich erweitern müssen durch Basti. Ich merke das schon.
Also,
nicht nur kleidungstechnisch, sondern auch rhetorisch. Okay,
weil,
verstanden.
Weil ich glaube, dass die diese Spiele mehr Punkte bringen. So, die Highlight-Spiele hatte die Eintracht gegen Bayern. Wir haben 5-1 zu Hause gegen Bayern gewonnen. Wir haben mit Kostic dort auch gewonnen. Das ist dann alles ganz gut und schön. Dann hast du irgendwie so ein emotionales Highlight. Das hat aber auch nur 3 Punkte auf dein Konto eingezahlt. Und wenn du, siehe Freiburg zum Beispiel, dich einfach darauf konzentrierst, diese Spiele zu gewinnen, dann hast du auch viele Punkte. Und Freiburg ist, glaube ich, auf Platz 5 und weiß überhaupt nicht, wie es da hingekommen ist. Aber ich weiß es, weil die einfach 1-0 gegen Heidenheim gewinnen, weil die 1-0 in St. Pauli gewinnen und weil die halt diese Spiele gewinnen. Da liegt kein Spotlight drauf. Niemand wird am Saisonende wissen, wie Freiburg in St. Pauli gespielt hat. Niemand. Wenn ich hier in einem halben Jahr bei euch zu Gast bin, frage ich euch, wie hat Freiburg in St. Pauli gespielt? Dann sagt ihr, keine Ahnung, 0-0 als 1. Nein, die haben 1-0 dort gewonnen. Kein Mensch kriegt es mit. Trotzdem sind das genau dieselben 3 Punkte, die wir kriegen würden, wenn wir München gewinnen. Deswegen hoffe ich, dass die Eintracht das auch so sieht. Weil, wenn man ehrlich ist, gibt es, glaube ich, in der Bundesliga mehr schlechtere als gute Teams.
Zum Beispiel RB Leipzig ist ja fast gleich auf mit Eintracht Frankfurt. Hast du Sorge, dass die von hinten noch etwas ranrücken können, wenn ihr in München nichts reißt? Weil dann könnten es ja nur noch 2 Punkte sein statt 5.
Ja, das habe ich schon die ganze Zeit. Deswegen haben mich diese Spiele gerade in Hoffenheim so aufgeregt. Weil da hättest du dir so ein bisschen, Winterfell anfressen können, damit du bereit bist, jetzt quasi gegen Bayern und danach kommt der Leverkusen auch noch, so ein bisschen mehr Polster zu haben. Weil wenn man ehrlich ist und wenn man realistisch ist und die Eintracht gewinnt diese beiden Spiele nicht, und die anderen fangen jetzt endlich mal wieder an zu gewinnen, was sie eigentlich auch schon hätten machen können. Ich meine, Leipzig struggelt ja auch, spielen 0-0 in Augsburg und so. Dann wird es wahrscheinlich dann wieder darauf hinauslaufen, dass man sich in punktgleichen Bereichen bewegt. Und das ist dann auch völlig normal. So, dann ist vielleicht diese Momentaufnahme gerade eine besondere, die dem Spielplan geschuldet ist. Aber nach den 2 Spielen muss man halt neu rechnen. Und ich rechne fest damit, dass RB Leipzig die Eintracht noch frisst, weil wir haben keine Champions-League-Belastung mehr. Die haben einen starken Kader, da werden Verletzte auch zurückkommen und wenn man ehrlich ist, haben die einen brutalen Kader.
Wenn man faktisch begründet einen Unterschied zu den beiden erstplatzierten Mannschaften sucht, also zu Bayern und Leverkusen, dann stellt man fest, die haben beide erst eine Saisonniederlage in der Bundesliga, während die Eintracht Frankfurt schon 4 hat. Welche tun dir da besonders weh?
Du sagst schon.
So, ne, welche tun dir besonders weh bei den 4?
Ich weiß gar nicht, ob es Niederlagen sind. Also die gegen Mainz,
ja,
die würde ich
offensichtlich, sonst würden sie nicht in den paar Bälle stehen. Ne? Wissen das nicht?
Ja, nein, ich meinte nicht, ob es für mich persönlich das schlimmste Saisonspiel ein von diesen Niederlagen ist. Und klar, das Mainz-Spiel, das war absolut abgespaced, muss man schon sagen. So, da ist wirklich alles zusammengekommen. Dieses Spiel muss die Eintracht eigentlich 7-2 gewinnen und keiner wundert sich danach und war halt ein Freak-Tag. Das kann ich aushalten. Was ich diese Saison am schlimmsten ausgehalten habe, war das Spiel in Hoffenheim. Weil Hoffenheim war wirklich in keinem guten Zustand, sind die auch immer noch nicht wirklich, auch wenn die ab und zu mal gewinnen, um sich da so ein bisschen Luft zu verschaffen, aber du kommst als Eintracht einigermaßen ausgeruht dahin und denkst dir so, Leute, das sind die Spiele, auf die es ankommt, und dann spielt die Eintracht wirklich unglaublich schlecht, springt Hoffenheim, die ja trotzdem Qualität haben, in denen schlummert ja Qualität, aber das konnten die halt zu der Zeit nicht abrufen, holt die dann so ins Spiel zurück, obwohl die zweimal Glück haben. So, kriegst einen Elfmeter, dann machst du sogar noch irgendwie durch eine gute Kombination das 2-1 und du denkst auf der Tribüne so, Leute, jetzt habt ihr wirklich genug Glück bekommen, jetzt zieht bitte diese Geschichte durch und dann fressen die am Ende noch 2-2. Für mich komplett das unnötigste Spiel der ganzen Saison.
Aber wenn du jetzt auf Bayern und Bayer guckst und dir die Form der beiden anguckst, dann ist doch zumindest gegen die Münchner eigentlich könnte was drin sein. Markus Babbel hat es im Kicker heute geschrieben. Abwehr, Glücksspiel unter freiem Himmel. Ich meine, da zieht doch wahrscheinlich Dino Topmöller gleich mal den Joker raus.
Ich lasse mich jetzt hier nicht auf dieses Eis ziehen.
Das ist eine perfide Form von Glaskugel, die hier Malte Asmus zelebriert. Naja, da will ich zu einer These provozieren, dass du sagst, die hauen wir weg oder so. Pass mal auf, also ich lasse dem Kerl freien Lauf, ja, aber ich warne dich aus Freundschaft, pass bloß auf, Basti, der Malte Asmus sieht so harmlos aus, aber ist mit allen Wassern gewaschen.
Ich wollte es mal so versuchen wie Mario Götze gerade, mit dem steilen Pass nach vorne auf und du musst nur reinlaufen und das Ding reinschieben.
Wir machen einen Kompromiss. Ich nehme den Ball schon an, ich stoppe ihn aber erstmal und guck mal, ob ich vorm Tor nochmal abspiele. So, vielleicht können wir uns so in der Mitte treffen, weil am Ende hast Markus Babbel und du, die gerade zitiert hast, valide Punkte genannt. So, also es gibt mit Sicherheit Lücken im Bayern-Spiel, beziehungsweise stehen die sehr hoch und die haben mit Upamecano vielleicht jemanden, wenn du den irgendwie beim Pressen unter Druck setzt. Ich weiß nicht, ob der immer fehlerfrei ist in seiner Pressing-Resistenz. Da kannst du schon gewisse Dinge machen. Also du kannst auch schon Räume bespielen mit der Schnelligkeit, die die Eintracht ja vorne hat, mit Ansgar Knauf, mit Etikete. Also da sehe ich schon den einen oder anderen Moment, den die Eintracht kreieren kann, dass du hinter die Abwehr kommst und dann vielleicht zum Tor so ein bisschen Platz hast. Aber ich sehe auch Bayern und ich habe die Bayern im Hinspiel gesehen hier in Frankfurt. Da haben die mich absolut beeindruckt. Also ich glaube, so tief und eng wurde in Frankfurt selten ein Spiel gemacht, wie die Bayern das mit
der
uns.
Der Company-Fußball, ne?
Genau, wie die Bayern das im Hinspiel mit uns gemacht haben, obwohl das 3-3 ausgegangen ist. Das lag einzig und allein daran, dass die Eintracht jede Torchance, die sich da geboten hat, genutzt hat. Ansonsten war das für mich von Bayern ein beeindruckender Auftritt. Die sind jetzt in der Champions League mit einem blauen Auge davon gekommen. Das ist immer gefährlich, wenn Bayern so ein bisschen in so Spiele reinkommt, dann sind die im nächsten Spiel wahrscheinlich dann nochmal fokussierter. Also ich rechne mir nicht viel aus, finde es aber auch nicht schlimm, sehe aber da diese kleinen Möglichkeiten, wo die Eintracht vielleicht reinstoßen könnte. Ist das zufriedenstellend, finde ich?
Ja, kann ich mitgeben, absolut.
Ich sag mal, ich habe dich bisher noch nie wahrgenommen als jemand, der vom diplomatischen Dienst kommt, aber ich merke schon, dass du Fortbildung da genossen hast. Also das war schon sehr, sehr smart ausgedrückt. Deswegen provoziere ich dich ein bisschen mehr. Wenn ich mir Mannschaften angucke, wie zum Beispiel den VfB Stuttgart, wie viele Nationalspieler dieser Club mit Sebastian Hoeneß stellt, wieso kriegt eigentlich Eintracht Frankfurt das nicht hin? Wieso muss man sich überall bedienen, statt die ehemals tolle Jugendarbeit so forcieren, dass man vielleicht auch mehr Schwarz-Rot-Gold beliefert?
Ich glaube, da wurden in der Vergangenheit bei der Eintracht zu viele verschiedene Ansätze probiert, die an gewissen Stellen nicht funktioniert haben, als dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise sich so schnell entwickeln kann, wie die Eintracht sich entwickelt hat. Ich glaube, das ist ein Bereich, wo die Eintracht einfach ehrlich gesagt in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, die du halt dann so schnell nicht aufholen konntest. Und Bobic hat das probiert, hat es auch nicht geschafft, zusammen mit Andreas Möller. Da ist irgendwie überhaupt nichts entstanden. Jetzt hat man das Gefühl, mit der U23 und der Jugendarbeit, dass da so ein bisschen in Bewegung reinkommt, dass der ein oder andere 16-jährige Spieler mit Becky IS da auch mal im Europapokal eingewechselt wird. Aber ich glaube tatsächlich, um da eine Entwicklung zu sehen, müssen wir uns, wenn die klappt, müssen wir uns noch 5 Jahre mindestens gedulden, bis du da vielleicht wieder 1-2 Spieler hast, ja, die bei der Eintracht ausgebildet wurden und absolute Stammspieler sind, dann eventuell in die Nationalmannschaft kommen können, weil ich glaube, aktuell spielen da andere Vereine die Musik. Was ein bisschen ärgerlich ist, weil du, glaube ich, durch solche Spieler viel auffangen kannst. Also wenn du Diskussionen hast von wegen, oh, die Stürmer, die gehen dann nach einem halben Jahr wieder und dann geht der und keiner bleibt mehr und du hast irgendwie jedes Jahr eine neue Mannschaft. Wenn du so 2, 3 Spieler hättest, so wie Chandler, so wie auch Trapp, ich meine, den haben wir nicht ausgebildet, aber so Stützen, Rode. Und wenn du die dann im Idealfall noch selber ausgebildet hast und man hat den Spieler irgendwie seit als 16-Jährigen schon kennengelernt und jetzt ist er als 23-Jähriger Frankfurter Bub aus einem Stadtteil, den man auch noch kennt, irgendwie und man irgendwie einen Bezug dazu hat, wenn der in der Starterelf dann wäre, dann glaube ich, könntest du viel von dieser mangelnden Identifikation auffangen, die an anderen Stellen entsteht durch dieses schnelllebige Modell, was die Eintracht erfährt.
Stattdessen seid ihr eine Handelsbörse, wo Spieler günstig reinkommen, einen Wert gewinnen und wieder verkauft werden. Das ist ja, sagen wir mal, in einer Finanzmetropole wie Frankfurt ein durchaus beliebtes Geschäftsmodell. Aber du als Vereinsanhänger, stellt dich das auch zufrieden? Bist du einfach nur froh, dass eine gute Mannschaft auf dem Rasen steht?
Es ist ein schwieriges Spannungsfeld, in dem man da auch als Fan ist, weil ich erwische mich auch immer dabei, dass man so ein bisschen in Gedanken auch immer Fußballmanager spielt. So, ich habe das früher auch immer Bundesliga-Manager gezockt am alten PC noch. Diese alten Spiele, die man so kennt. So ein bisschen hat man das als Fan auch in sich drin. So zu denken, ach krass, 80 Millionen, geil, da können wir hier den und den kaufen und bla. Und dann noch ein neuer Spieler. Das ist ja auch immer was Interessantes, wenn ein neuer Spieler kommt. Neue Erwartungen, bla bla. Ich stelle aber auch schon fest, dass die Eintracht da aufpassen muss. Weil aktuell hat sie noch genug Spieler, wo ich sagen würde, die erzählen den Neuzugängen, wie es hier abläuft. Aber das muss sie sich auch beibehalten. Und die muss die auch parallel neu entwickeln. Und die dürfen dann halt nicht gehen. So wie ein Robin Koch zum Beispiel. Den sehe ich da quasi mit in der Verantwortung, in Anführungszeichen, ja, ein Spieler zu werden, der dann da ist immer. Weil du brauchst ein paar Spieler, die dann Neuzugängen auch zeigen, hier Leute, das ist Eintracht Frankfurt, hier geht's darum, das ist den Fans wichtig.
Halt, ne?
So. Genau. Und wenn du nur noch Spieler hast, die alle erst ein Jahr da sind, dann kann sowas ganz schnell ja in so eine Beliebigkeitsrichtung driften. Und da, ich glaube, da bewegt die Eintracht sich auch. Und ich glaube, die Eintracht weiß das aber auch, weil wir haben Spieler wie Götze, wie Trapp, wie Koch. Und es entwickeln sich auch gerade Spieler vielleicht mit Theat Christensen, wo der Fan sein Herz wieder öffnen kann für so einen Spieler. Und dann verkraftet man vielleicht auch, dass im Sommer wieder irgendwie Etikette für 70 Millionen irgendwann das hinwechselt.
Aber stattdessen ist zu befürchten, dass der Baumeister vom Ganzen, eben der genannte Markus Krösche, vielleicht selbst begehrte Handelsware wird für andere Vereine. Weil was der leistet, das verdient ja überall Respekt. Selbst bei Bayern München äußert man sich sehr, sehr positiv über ihn. Was macht man ohne ihn?
Ach, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir uns das auch schon gedacht haben, als Bobic gegangen ist, als Hütter gegangen ist, als Stäubing aufgehört hat. Also wir waren schon oft in dieser Situation, dass man das Gefühl hat, ja, was machen wir denn, wenn jetzt Niko Kovac weg ist? Was machen wir denn jetzt, wenn Bobic weg ist? Was macht man denn jetzt, wenn Glasner weg ist? Was macht man denn jetzt, wenn Hütter weg ist? Ich glaube schon, dass Axel Hellmann derjenige ist, der da noch ein bisschen die Hand drauf hat, zu sagen,
ey, der Vorstandssprecher, genau. Für die Leute, die es nicht wissen, genau.
Für mich ist er mit das die wichtigste Figur im Verein, weil er kommt aus der Fanszene, er ist Eintracht-Fan selber gewesen, er ist hier schon immer da, er passt auf, dass die Eintracht sich an gewissen Stellen nicht komplett in die falsche Richtung entwickelt. Und ich traue ihm und dem Aufsichtsrat zu, das sollte Markus Krösche irgendwann gehen, dass man einen dass man einen guten Nachfolger findet, weil die Eintracht ja auch durch die Arbeit von Krösche auch ein attraktiverer Arbeitgeber geworden ist als früher vielleicht. Also während Bobic und Kovac hier noch durch die verschimmelten Kabinen laufen mussten, glaube ich schon, dass wenn du jetzt zur Eintracht kommen würdest als Trainer oder Manager, dass du da bessere Bedingungen vorfindest, die vielleicht dann auch fähige Leute anziehen könnten. Und wer weiß, wie lange Markus Krösche überhaupt noch bleibt. Ich weiß auch gar nicht, ob er jemand ist, der sofort beim ersten Angebot weggeht. Also wenn ich seine Spielerkarriere mir angucke, dann war er schon irgendwie jemand, der gesagt hat, gut, ich werde lieber zur Paderborn-Legende, als irgendwie völlig random ständig den Verein zu wechseln. Ich glaube, er hat sich auch in Leipzig so ein bisschen eine blutige Nase abgeholt mit seiner Art und Weise, wie er arbeitet und wie er Dinge denkt. Also ich glaube, auch bei ihm ist eine gewisse Dankbarkeit da, weil das ist ja nicht so, dass die Eintracht jetzt sein 6. erfolgreicher Verein ist und er kann jetzt quasi überall hin, sondern bei ihm würde es auch interessant werden, wie es aussieht überhaupt, wenn er nach Liverpool geht, wenn er, keine Ahnung, wohin geht. Wir haben ja da auch schon Beispiele gesehen von sehr hochgelobten Menschen, die dann plötzlich irgendwo ankamen und dann hat das alles gar nicht mehr funktioniert. Also von daher, vielleicht ist der Weg von Markus Krösche und den der Eintracht, was das betrifft, auch noch gar nicht zu Ende.
kann ja noch
Markus,
ein bisschen.
Wenn du das hier hörst, bleib noch ein bisschen. Ist auch gut für dich. Ist auch gut für dich.
Ich habe ja nur in dem Podcast auch bei den Kollegen von Bild dann gehört, wie sein Wechsel zum Hamburger SV erstens gescheitert ist und zweitens, wie froh er inzwischen darüber ist, dass das nicht geklappt hat, weil er sagt, er sei noch nicht dafür gewesen für einen Verein, wo so viele Menschen mitreden wie beim Hamburger SV. Insofern hat er seine Karriereplanung mit der Zwischenstation RB Leipzig, glaube ich, ganz gut gemacht. Was mich wundert bei dir, wie positiv du vor ihm redest, obwohl er bei RB Leipzig gearbeitet hat. Wir alle wissen ja, dass du RB Leipzig sehr ins Herz geschlossen hast, aber in die Dunkelkammer vom Herzen.
Ja, und den Podcast, den du gerade erwähnt hast, den habe ich auch gehört. Und das hat mich ein bisschen beruhigt, weil ich gemerkt habe, okay, der hat auch gar keinen Bock da auf Leipzig gehabt. So. Also da ist er auch irgendwie mit denen angeeckt und ich glaube auch, man muss aufpassen, dass man nicht jeden, der auch nur mal irgendwann das Wort RB Leipzig gesagt hat, irgendwie zu verteufeln. Weil, ja, ich glaube auch, er merkt, dass es geiler ist, bei der Eintracht zu arbeiten, als bei RB Leipzig. Also zumindest unter den emotionalen Faktoren. Von daher, solange die Eintracht nicht auf die Idee kommt, und da hätte ich wirklich große Probleme damit, Oliver Minzlaff zu verpflichten, bin ich, glaube ich, noch aushaltbar, was das betrifft.
Sehr schön.
Aber der von dir angesprochene Axel Hellmann hat jetzt auch sich auch geäußert und vor allen Dingen gesagt, man müsse mit Ballbesitz jetzt mal ein bisschen mehr Dominanz entwickeln und auch vor allen Dingen auch 90 Minuten mal durchziehen. Ist das was die Mannschaft aus deiner Sicht jetzt schon kann? Oder ist das eher von Axel Hellmann dann auch eine Geschichte, die er mittelfristig bis langfristig dann anmahnt, was dann mal umzusetzen sei, um vielleicht dann eben auch noch erfolgreicher zu sein?
Ich glaube, das ist die schwierigste Aufgabe, die du als Bundesligist in der Price Range Eintracht Frankfurt haben kannst. Also, dass du irgendwie ein Spiel entwickelst, was mit Ball gefährlich ist, weil, wie ich es vorhin angesprochen habe, viele, viele Mannschaften wollen erstmal den Ball nicht haben, die gucken mal, die wollen die Spiele irgendwie unspektakulär halten, um dann vielleicht zuzuschlagen. Ich glaube, dass eigentlich ist das gar nicht möglich, weil selbst Leverkusen und Bayern hatten damit an gewissen Stellen Struggles und die haben wesentlich mehr Geld zur Verfügung. RB Leipzig hatte auch so eine Umwechslungsphase gehabt. Ich meine, diese RB-Schule ist ja auch was ganz anderes eigentlich, aber die mussten sich auch, umso höher sie gekommen sind, irgendwann anfangen umzustellen. Selbst die haben das noch nicht in Gänze irgendwie hingekriegt, dass du so einen dominanten RB-Stil sehen kannst. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass Topmöller der Richtige ist, um das irgendwie implementieren zu können. Aber dann musst du ihm halt zumindest mal ein Jahr, gib Topmöller mal ein Jahr die gleiche Mannschaft. Und dann können wir weiterreden. So, sobald du anfängst, ihm alle 6 Monate Spieler rauszureißen, und im Sommer wird es ja wahrscheinlich wieder passieren. Das wäre, glaube ich, echt was, worauf wir alle Bock hätten. Fans, Trainer und vielleicht sogar das Management selber, dass die Mannschaft, die in die nächste Saison geht, dass die komplett ist und dass die ein Jahr bleibt. Und dann kann man vielleicht auch mal sagen, Dino Topmöller, alles klar, Bruder, hier hast du das Spielermaterial, du bist jetzt lang genug hier, du konntest dir eine Achse bauen, du hast eine Spielidee, let's go.
Du sagst jetzt zum zweiten Mal, dass der Trainer natürlich darunter leidet, dass er nicht beständig mit derselben Mannschaft arbeiten kann, weil ihm eben sehr gute und sehr teure Spieler weggenommen werden, mit denen er vielleicht noch mehr Konstanz erreichen könnte. Hast du Anzeichen, dass ihn das frustriert?
Nee. Also ich glaube, dass ihn das frustriert, aber ich glaube, die Dankbarkeit, dass er überhaupt in diesem Job gelandet ist, überwiegt noch. Also ich glaube, Dino Topmöller freut sich, dass er hier ist. Es war ein wackeliges erstes Jahr für alle Seiten. Da musste man musste sich erstmal kennenlernen auch. Also Dino Topmöller musste man auch als Typ erstmal irgendwie schätzen lernen und kennenlernen auch. Also man musste sich da auch ein bisschen annähern. Das war nicht lieber auf den allerersten Blick. So, klar hatte seine Story mit seinem Dad. Aber so die Art und er musste sich auch, glaube ich, erstmal frankfurterisieren, sag ich mal. So,
Frankfurturisieren, der dritte Begriff.
Ja, so ein bisschen.
Sehr schön, sehr toll.
Ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen dieses Let's Go Spirit in sich reinkriegen. Aber ich glaube, dass er auch zu schätzen weiß, was für eine Truppe der da hat. Weil wir dürfen nicht vergessen, es werden ja nicht alle geilen Spieler weggekauft, sondern er hat auch noch viele, viele geile Spieler, mit denen er arbeiten darf. Hugo Larsson, Theat Christensen, Mario Götze darf er immer aufstellen. Markus Krösche gibt ihm ja auch neues Material. Also es ist ja nicht so, dass er ihn komplett im Regen stehen lässt. Also von daher glaube ich schon, dass er noch Spaß dran hat. Aber ich glaube auch, dass in ihm derselbe Wunsch ist, den ich gerade geäußert habe.
Jetzt hat er ja vor allen Dingen auch wieder neues Material gekriegt als Ersatz für Mamouche Elivahi. Ist das aus deiner Sicht einer, beziehungsweise wie lange, glaubst du, braucht er Anlaufzeit? Hat bisher, glaube ich, einmal 6 Minuten, einmal 19 Minuten gespielt in der Liga. Also ist eigentlich noch ganz frisch dabei. So richtig gezeigt, was er kann, hat er noch nicht. Aber das ist bei einem Mann Anfang 20 wahrscheinlich auch durchaus normal.
Ich befürchte ehrlich gesagt, dass das ähnlich lang wie bei Etikettet dauert, dass das jetzt so scheibchenweise in die Rückrunde reinsliden wird, aber wirklich beurteilen können wir es erst in der nächsten Saison. Mhm. So, also ich glaube nicht, dass er der Ersatz ist, der direkt irgendwie jemanden ersetzen kann. Da habe ich eher Hoffnung in Batshuayi, ehrlich gesagt, dass der durch seine Erfahrung, und der ist ja auch jetzt nicht das erste Mal gewechselt in seiner Fußballkarriere, dass der sich sehr viel schneller an neue Gegebenheiten anpassen kann als Wahi zum Beispiel. Also ich glaube, Wahi ist so ein Projekt, wo man sagt, okay, ab nächste Saison ist der wirklich dann vielleicht zu 100% da, dass man ihn beurteilen kann. Und Batshuayi ist vielleicht derjenige, wo ich mir hoffe, dass der vielleicht schneller reinslidet. Ich bin gespannt. Ich kann es aber auch nicht vollends einschätzen. Also ich weiß nichts über den Fitnesszustand. Ich weiß nichts über den Plan von Dino Topmüller mit ihm. Und freue mich immer, wenn ich einen von den beiden Neuen sehe, weil ich dann auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass Etikette entlastet wird, weil der wirkt zumindest so, als wenn der beim ein oder anderen Spiel zumindest mal eine Pause gebrauchen könnte. Weil aktuell zieht der noch durch und das merkst du ihm in gewissen Spielen auch an.
Mhm. Also die Europa League ist ja eigentlich euer Wettbewerb. Da habt ihr den meisten Spaß bisher gehabt. Und da ist Frankfurt auch zu den Star-Truppen. Wenn du plötzlich in der Champions League spielst, kriegst du ja viel mehr Haue. Freust dich trotzdem mehr auf die Champions League als auf die Europa League?
Zu viele Haue haben wir in der Champions League gar nicht gekriegt, ehrlich gesagt. Also wir haben die Gruppenphase überstanden, wir hatten ein unglaublich emotionales Spiel in Lissabon, das war schon sensationell, weil Muani quasi den Ball in unser Gesicht geschossen hat auf den Gästeblock, als dann das entscheidende Tor zum Weiterkommen gefallen ist. Ja, aber ein bisschen fühle ich, was du sagst, weil als Eintracht in der Champions League zu spielen, das hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie: Man hat sich irgendwie am Türsteher vorbeigesneakt in einen Club, wo man eigentlich nicht reingehört. Und dann steht man da und denkt, naja, so viel kostet hier die Wodkaflasche. Okay, alles klar, bisschen teuer, machen wir das Beste draus. Musik ist trotzdem ganz cool und ja, ist schwierig. So als Fan sagst du wahrscheinlich, Euroleague ist geiler. Mhm. Aber irgendwie hat man als Eintracht-Fan auch noch nicht das Gefühl, dass wir mit der Champions League fertig sind in dem Sinne, dass A, die Gruppe, die wir damals zugelost bekommen haben, war keine Champions League-Gruppe. Das war genau eine Gruppenphase, die hättest du genauso in der Euroleague auch haben können, mit Tottenham, Sporting und so. Und das K.O.-Spiel, was war, war komplett überschattet von diesen Thematiken, dass wir da nicht hin dürfen und dass es Stress gab und bla bla. Also das heißt, da bist du irgendwie in so einer aufgeregten Situation ausgeschieden dann gegen Neapel, ohne dass man da sein konnte. Also von daher, das ist noch nicht vorbei. Also diese ganz blutige Nase haben wir noch nicht. Wir haben einmal kurz irgendwie eine mitbekommen, aber wir würden gerne nochmal probieren, ob wir nicht zurückschlagen können.
Es sind ja auch nur 22 Spiele in der Bundesliga gespielt und wir wissen noch gar nicht, ob Eintracht Frankfurt überhaupt den Sprung in die Champions League schafft. Vielleicht kommen Mainz und Freiburg jetzt aus dem Hinterhalt und überrollen euch zusammen mit RB Leipzig, ja. Das heißt, du merkst, mit der Vorrede kommt so langsam der Moment, wo Malte Asmus in die Schublade greifen kann und kann seine Glaskugel rausholen, was das Bayern-Spiel betrifft. Ne, Malte? Das war doch so ein schönes Zuspiel.
Ja, ich habe die Schublade schon offen, Basti. Was tippst du denn für Sonntag?
Ich glaube, das wird unspektakulär. Bayern gewinnt das ganz normal 2-0, ohne dass sie sich einen rausreißen. Die Eintracht wird einigermaßen sich gut verkaufen und dann. Ja, dann werden wir aufs Leverkusen-Spiel blicken, wo ich mir ehrlich gesagt mehr ausrechne, weil das ist zu Hause, das ist dann nochmal eine andere Geschichte und dann ist auch nichts passiert und wir gucken auf die anderen Plätze. Vielleicht helfen die uns ja.
Die Woche der Wahrheit gegen den Ersten und Zweiten. Ich glaube, dass Bayern 3-1 gewinnt und ich freue mich auf das Gegentor, weil das wird ein schöner Abwehrschnitzer der Bayern sein. Dann haben wir wieder eine Diskussion, dass Upamecano und Kim und wer auch immer da hinten drin steht, nichts taugen.
Hatten wir doch diese Woche erst im Podcast.
So sieht's aus. Wir können es auch nicht ändern. Ja, das ist das Unfaire bei Bayern München. Die haben die meisten Tore, die haben die wenigsten Gegentore, sind immer noch in zwei Wettbewerben vertreten, dürfen zur Club-WM und jeder bekrittelt Company, was der für einen Fußball spielt. Das ist eben Bayern München. Ich glaube, da ist noch mal ein bisschen mehr Aufregung als bei Eintracht Frankfurt. Bist du manchmal so froh, dass es dann doch etwas sachlicher in Frankfurt zugeht oder täuscht das, dass es überhaupt sachlich zugeht in Frankfurt? Wahrscheinlich in deiner Welt geht es immer uffierig zu, ne?
Ich wollte gerade sagen, also ich weiß gar nicht, ob das in Frankfurt selber viel unaufgeregter ist. Also die wilden Diskussionen hatten wir in der ersten Topmüller-Saison auch, wo du das Gefühl hattest, da verlieren manche komplett ihr Bewusstsein und kritisieren einen völlig neuen Trainer und ignorieren auch komplett, dass der quasi seinen besten Schirmer verloren hat. Also ich kann das nachvollziehen und deswegen, ich habe es ja vorhin angesprochen, das Hinspiel Bayern, als sie hier waren, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich nehme die Diskussion ja auch so wahr. So, dann, ja. Und dann weiß man nicht. Und dann kommen die hierher und spielen derart dominant. Dann denke ich, was wollt ihr eigentlich? So, das ist doch krass. So, das hat mich wirklich an teilweise Guardiola-Zeiten erinnert, was die Ballbesitzphasen betrifft. Und ja.
Aber der gut. hat die drei Tore immer nur gegen Real Madrid kassiert, ne? Nicht gegen Eintracht Frankfurt.
Ja, ich kann es dir. Ich kann es schwer einschätzen. Ich glaube, dass Bayern das jetzt mal durchziehen muss, weil was wollen die machen? Die haben in den letzten Jahren auch nicht das beste Bild abgegeben, was in irgendeiner Art und Weise so einen übergeordneten Plan betrifft, wo du das Gefühl hattest, da reden alle mit einer Stimme, sondern da wurden Verantwortliche ausgetauscht, Kahn, Salihamidzic war weg. Ja. Dann hast du irgendwie 6, 7 Trainer gefragt, die nicht kommen wollten und so weiter und so fort. Also vielleicht sollte man jetzt einfach mal mit einem jungen Trainer, der mir ein cooler Typ zu sein scheint und der das auch einigermaßen im Griff hat, glaube ich, vielleicht sollte man dem einfach mal ein bisschen
Geduld geben. Freak Deals. Wix-Spiele, frankturisieren. Also man wird immer schlauer, wenn man mit Basti Red einen Podcast macht. Also vielen Dank dafür erstmal.
Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich sage auch danke, Basti. Und danke, Pitt.
Ja, danke schön. Ne? Schönes Wochenende und gut Kick.
Ciao, bis bald.
Fieber Pitt, der Fußball-Podcast.
Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designer Muschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.